We need to be keenly aware of the startling advances in the sophistication of eavesdropping and surveillance technologies, with their capacity to easily sweep up and analyze enormous quantities of information and then mine it for intelligence. And this adds significant vulnerability to the privacy and freedom of enormous numbers of innocent people at the same time as the potential power of those technologies grows. Those technologies do have the potential for shifting the balance of power between the apparatus of the state and the freedom of the individual in ways that are both subtle and profound.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 71. Mein Name ist Tim Pritlove und ich begrüße euch am 23. Januar 2008 zu einer neuen Ausgabe. Und auf meiner tollen Podcast-Reise hat mich mein Weg mittlerweile nach Wien geführt, in das Metalab, das ja auch vor einigen Ausgaben hier auch schon das Thema war. Wer das nicht gehört hat, sollte sich das vielleicht auch nochmal reinziehen. Fand ich ein sehr schönes Gespräch zu den Hintergründen des Metalabs, dieses Hackerspaces hier in Wien. Aber heute möchte ich den Ort lediglich als Aufnahmestudio nutzen und ein Thema ansprechen, was schon seit längerer Zeit in den Nachrichten ist und immer wieder hin und her geht und wo meiner Auffassung nach auch eine ganze Menge Aufklärungsbedarf noch besteht. Mhm. Und dazu begrüße ich Aaron Kaplan und Chris Hager. Hallo.
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 Ihr seid mit dem OLPC, mit dem One Laptop per Child, jetzt muss man es auch mal aussprechen, mit dem Projekt beschäftigt auf eine besondere Art und Weise, weil ihr hier in Österreich unter dem Namen OLPC Austria ein Projekt gestartet habt, auf das wir jetzt noch näher eingehen wollen. Das heißt, ihr beschäftigt euch mit der Maschine, steht auch so einer von den grünen kleinen Geräten, steht jetzt hier auf dem Tisch und leuchtet mich ganz lieblich an. Vielleicht können wir mal kurz einsteigen. Mich würde mal interessieren, was so euer Hintergrund ist. Vielleicht können wir mal mit dir, Aaron, anfangen, was dich jetzt so in diese Richtung gebracht hat. Bist du schon immer mit Computern zugange?
Ja, definitiv. Also ich bin hier schon recht lange im Linux- und Unix-Umfeld tätig. Ich habe hier in Wien ein Freifunk-ähnliches Netzwerk aufgebaut, das Funkfeuer-Netzwerk, gemeinsam mit anderen Kollegen. Und im Laufe der Zeit, also dieses Mesh-Thematik und Funkfeuer-Thematik hat mich da sehr beschäftigt und war dann bei einer Konferenz in den Staaten und bin am Weg zurück bei den OLPC Offices vorbeigekommen. Und
wo sind die?
In Cambridge sind die, ja.
Beim MIT. Wo ist MIT. In Cambridge?
Cambridge, bei Boston, Massachusetts. Ja. Und dort quasi mal vorbeigeschaut und gesehen, zu meiner Überraschung, das sind nur 30 Leute, die dort aktiv an einem weltweit globalen Projekt arbeiten. Und die... Also das Projekt ist ja in den Medien unglaublich bekannt, ja. Und man denkt sich, das muss eine Riesengruppe sein, so einen Laptop zu entwickeln, aber in Wirklichkeit sind es nur die 30 Leute dort.
Also 30 Leute, die sich komplett um alle Aspekte von der Hardwareplanung, dem Bau...
Bis zur Logistik kümmern, alles, ja. Also es ist wirklich understaffed, wie man so schön sagt. Ja. Und der erste Gedanke war, das ist an und für sich ein Open-Source-Projekt, ja. Toll, da möchte ich mitmachen. Ja. Das möchte ich irgendwie ein bisschen nach Österreich auch bringen und das sollen wir hier auch irgendwie betreiben können, das Projekt. Und vor allem, indem es ja sozusagen mitwirkt, ja, lernt man ja extrem viel. Ja. Man hat die Chance, quasi was von Grund auf neu zu entwickeln. Ja. Und das war eigentlich recht spannend für mich. Plus ist es natürlich mit der Mesh-Thematik sehr eng verbunden. Auch.
Ja, also du kommst sozusagen, also das war sozusagen der Auslöser.
Genau.
Vielleicht sollte man noch kurz was zu Funk vorher sagen. Also Freifunk und Mesh-Networking war auch bei Chaos Radio Express schon hier mehrfach das Thema. Da ging es mir um die Protokolle, um das OLSR und jetzt das neue Batman-Protokoll, jeweils mit Elektra, die dir sicherlich bekannt ist. Das Funkfeuer-Projekt versucht jetzt in Wien dasselbe zu machen wie Freifunk in Berlin?
Also wir haben gleichzeitig gestartet mit den Berlinern und es hat eigentlich seit...
Wann war das?
Das war 2002, 2003 circa. Mhm. Ja. Und wir haben quasi die Struktur hier parallel hochgezogen und haben eine leicht andere Struktur aufgebaut. Wir betreiben das gesamte Netz mit einem einzigen Uplink. Ja. Also wir versorgen ganz Wien Funkfeuer mit einem Uplink. Ja. Haben einen recht guten hier in der Nähe, direkt gegenüber vom Vienna Internet Exchange, haben Public IPs, aber sonst verwenden wir genauso das OLSR-Protokoll und das entwickeln wir jetzt auch im Moment hier sehr aktiv weiter. Ja.
Also im Gegensatz zu der Installation, wie sie in Berlin zu finden ist, die ja wirklich hochanarchisch ist und wo wirklich an verschiedensten Stellen in dünnen Dosen Internet reingeschleust wird, habt ihr ja schon so ein bisschen mehr den generalstabsmäßigen Ansatz. Gab es denn hier auch dasselbe Problem wie jetzt in Berlin mit schlechter Internetbandbreitenversorgung an verschiedenen Stellen oder geht es hier wirklich eher darum, eine alternative Netzstruktur aufzubauen?
Wir wollten wirklich einen alternativen ISP, aber ein alternatives Netz machen, das wirklich im Eigentum der jeweiligen Benutzer ist. Ja. Zusätzlich wollten wir halt quasi einen Uplink den Leuten zur Verfügung stellen. Ja. Und wir wollten auch, also ich zumindest wollte auch schauen, wie weit kann man gehen mit einem Uplink? Ja. Wie kann man das wirklich die ganze Stadt damit versorgen? Und das geht sehr gut und man muss einfach nur die Kanäle sehr gut wählen. Man darf nicht
Ist denn dieser Uplink?
Der ist nominal 100 Mbit, ja. Verwendet wird so an die 6 Mbit im Moment.
Und wer zahlt das?
Wir zahlen das selber, ja. Also wir haben ein kleines, parallel dazu haben wir ein kleines Housing aufgebaut, also ein Co-Location. Leute, die ihre Rechner reinstellen, die zahlen sowieso für die Bandbreite, ja. Und es bleibt einfach am Ende des Monats einfach immer so. Einfach einiges an Bandbreite übrig und das kommt ins Funknetz.
Ah.
Aber
es finanziert sich sozusagen aus dem eigentlich aus dem.
Es ist selbsttragend geworden.
Ah. Also es gibt jetzt keinen Verein, wo dann Mitglieder sind oder
es
doch?
Gibt schon einen Verein, aber nur wegen abrechnungstechnischen Zwecken und so. Ja?
Aber man muss jetzt nicht Mitglied in dem Verein werden, um da Netz zu haben. Das heißt, man kann sich einfach, indem man Antenne in die Luft hält, mit einklinken.
Und du musst eine Public IP von uns abholen.
Mhm. Und ihr betreibt das aber noch mit OLSR, mit dem
ursprünglichen Protokoll. Sehr gut, ja. Genau.
Habt ihr da Pläne, mit Batman voranzumarschieren?
Also ich nicht, weil ich glaube, es ist durch die Beschäftigung mit dem Thema ist es so, dass für mich zählt nicht mehr das Protokoll. Ja? Für mich zählt nur noch die Implementierung, wie gut die Implementierung ist und wie hoch die skaliert und was die Implementierung hergibt. Und da haben genau Elektro und ich immer so regelmäßig Diskussionen. Mhm. Aber was wir bewiesen haben, ist, dass wir jetzt im letzten Dreivierteljahr sind wir von durchschnittlich 60% CPU-Load, das war das frühere das Problem beim OLSR, dass er einfach zu ineffizient war. Aber es war nur die Implementierung ineffizient, es war nicht der Algorithmus ineffizient. Hm. Und jetzt haben wir die Implementierung verbessert und wir sind auf unter 1% CPU-Load. Ja. Auf einer Lynxis.
Auf so einem kleinen Billigrouter.
Ja, mit 400 Knoten im Netz.
400 Knoten, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also schon nicht klein.
Nein.
Okay, das ist ja eine,
also es geht. Es gibt
ein interessanter Wettbewerb an der Stelle. Ja.
Na, es sind verschiedene Pfade. Das eine ist der Revolutionsweg, wir machen was komplett Neues, ist vollkommen berechtigt. Das andere ist ein Evolutionsweg, ist auch berechtigt. Also ich finde es interessant, was da passiert.
Ja, also ich meine, man muss sagen, es gibt ja dann auch diesen, also wenn ich das, so wie du das beschrieben hast, gibt es natürlich dann auch in der Topologie einen grundlegenden Unterschied. Mit einem Internet-Uplink hat man natürlich das Problem nicht, was halt in Berlin extrem ist, was ja Elektro auch herausgearbeitet hat, so diese vielen Internetzugänge und dass man weiß nicht, wohin es routet und so.
Genau.
Naja, gut. Wer sich dafür interessiert, da müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen, der mag dann die letzten beiden Podcasts vielleicht auch nochmal nachhören. Ja, Chris, du bist auch mit bei dem Projekt. Vielleicht kannst du da nochmal was zu deinem Weg dahin sagen.
Ja, ich komme eigentlich aus der Mikrocontroller- und Roboterprogrammierung, was ich auch noch studiere, hoffentlich. Und
dass du nochmal Zeit findest, ja?
Ja, das ist wirklich das größte Problem im Moment. Ich bin dann zu OLPC gestoßen und habe zu programmieren begonnen. Und das Schöne an diesem Projekt ist, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo man was machen kann. Also es ist ein Projekt im Wachsen, man kann bei vielen Projekten mit einsteigen, man kann eigene Ideen umsetzen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und dann ist man auch schwuppsdiwupps einmal drinnen, dass man seine ganze Freizeit reinsteckt und halt auch große Schritte nach vorne macht. Und das behält einen auch bei der Stange. Und jetzt seit dem CCC Ende Dezember gibt es auch mehr intereuropäische Vernetzungen zwischen den lokalen Gruppen. Jetzt bewegt sich alles in Richtung OLPC Europa, bessere Vernetzung zwischen den lokalen Gruppen, mehr Zusammenarbeiten. Also praktisch auch von dem Organisatorischen sind es einige sehr interessante Themen auf der Agenda.
Ja, das bringt uns vielleicht auch jetzt nochmal zu dem Projekt als solchen. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wann das geboren wurde, die Idee. Also es gibt ja da diese Lichtfigur, Niklas Negroponte, der nicht erst, seitdem er sich mit dem OLPC beschäftigt, einen Namen hat, sondern eben in den USA da in universitären Kreisen und auch so über die ganze Computerszene hinaus sich einen Namen gemacht hat, der dann eben mit der Idee aufgekommen ist, zu sagen, wir müssen jetzt weiß ich nicht so ganz genau, wie seine Definition ist, ich sag mal, den sich entwickelnden Nationen einen Einstieg bieten, insbesondere eben den Kindern, daher der Name One Laptop per Child. Wir müssen einfach Geräte in die Hände der Kinder legen. So, und irgendwie traute er wohl der Industrie nicht zu, da passende Angebote zu machen. Das ist jetzt mal so meine saloppe Zusammenfassung, aber vielleicht könnt ihr ja nochmal so aus eurer Perspektive beschreiben, wie es zu diesem Projekt gekommen ist.
Wieso? Oder?
Du?
Okay.
Ihr dürft euch auch ergänzen.
gut. Passt, das tun wir sowas raus.
Wir bilden hier ein Mesh-Network.
Genau. Also die Idee gibt es an sich schon lange, ja, in verschiedenen Formen. Es gibt die Idee seit den 60ern, das Dynabook vom Alan Kay. Das ist im Prinzip so eine Art, wenn man so will, mit ein Buch, ein elektronisches Buch, ein Laptop-Buch, wo Kinder interaktiv damit lernen können. Also es hängt sehr stark mit der Programmiersprache Logo zusammen. Die ganzen Ideen von Lego Mindstorm sind da auch drinnen. Also es gibt schon lange eine Theorie, wie man Computer eigentlich in einem Lernumfeld verwenden kann.
Ist denn der Alan Kay auch in dem OLPC-Projekt in irgendeiner Form involviert? Ja. Weil der macht das ja dann auch. Also der hat ja so seine große Zeit bei Apple mit dem User-Interface-Design, aber hat sich später dann vor allem in diese Smalltalk-Richtung wieder begeben und dort ja auch Squeak und ähnliche Systeme, die sich ja auch an Kinder wenden, gemacht.
Also Squeak ist integraler Bestandteil von OLPC, ja.
Ah ja, okay.
Und er ist, ich glaube in der OLPC Foundation ist er als ganz wichtige Figur drinnen, ja. Seymour Papert ebenso. Ja, also das ist
wer?
Seymour Papert, ebenfalls ein sehr bekannter Pädagoge.
Den kenne ich jetzt nicht.
Pädagoge? Im Prinzip, also er hat sehr, sehr viel zur Theorie des konstruktivistischen Lernens beigetragen. Ja. Im Prinzip die Kernaussage ist sozusagen Learning by Making. Das, was wir alle als Hacker alle sehr gut kennen, wir lernen am besten, als wenn wir es selber in die Hand nehmen und wirklich etwas machen. Ja. Das kann jetzt Code sein, das können Art-Mails sein, was auch immer. Ja.
Ja.
Und so lernt man generell am besten. Ja. Also man kann irgendwas sehen, man glaubt das, wenn man sieht, man hört das und vergisst das wieder. Und wenn man etwas wirklich in der Hand hat und selber formt, ja, dann was auch immer das ist, das kann auch eine geistige Sache sein, ja, dann hat man es wirklich, wirklich verstanden. Und das ist eigentlich das pädagogische Konzept, was dahinter steht, unter dem groß trabenden Namen konstruktivistisches Lernen zusammengefasst. Die Idee war eben, dass man mit so einem Notebook, mit einem Laptop, das sehr robust ist, sehr billig ist, einfach meiner Interpretation nach, diesen 5-15% von Kindern, die es weltweit, egal in welchem Kulturkreis gibt, die sich wirklich dafür für Sachen interessieren, wenn man denen das in die Hand gibt, dann gibt man ihnen die Chance, dass sie sich da selber was beibringen können, vor allem mit Netzzugang. Ja. Und da kommt jetzt wieder so kommen Ideen wie Freifunk, Funkfeuer und so weiter zusammen mit Bildungsinhalten oder Bildungsideen.
Vor allem auch die Aspekte, dass sich die meisten Anwendungen untereinander vernetzen können und man fast alle Anwendungen auf dem Laptop teilen und gemeinsam machen kann, also schreiben, programmieren, zeichnen.
Quasi wie Google Documents mit zwei Cursor an einem Dokument arbeiten oder malen gemeinsam etwas. Also das sind einfache Beispiele, aber das Konzept geht weiter. Also aus diesem Konzept können wir alle sehr viel rausnehmen und für andere Applikationen auch was machen draus.
Das heißt, diese Idee, was Konkretes folgen zu lassen, diesen Theorien, dass man muss sozusagen Leute in die Lage versetzen, mit konkreten Geräten arbeiten zu können und darüber dann eben über diese konstruktivistische Methode dann auch wieder was Produktives zu machen, hat dann dazu geführt, dieses Projekt zu starten. Es sind dann, ich weiß gar nicht, wer finanziert dieses Projekt?
Also es gibt, in den Staaten ist es ja leichter, da gibt es immer eine Tradition, dass Firmen Donations geben für gemeinnützige Vereine, und das ist genau, also OLPC ist ein gemeinnütziger NGO, ja, Foundation ist das.
Foundation USA, ja.
Genau. Und das heißt, einige Firmen haben einmal einiges an Geld reingesteckt. Ja. Das zweite ist jetzt von der Finanzierung, das Give One Get One Programm hat jetzt ihnen vor Weihnachten doch einiges an Umsatz beschert. Dieser Umsatz wird verwendet, um Laptops für Länder wie Kambodscha, Haiti, Afghanistan.
Kannst du das Programm mal kurz erläutern? Also Give One, Get One, was heißt das?
Man zahlt zwei Laptops, kriegt selber einen, und einen zahlt man quasi mit für ein Kind in einem Entwicklungsland. Ja.
Das ist relativ neu.
Das ist relativ neu.
Weil vorher hieß es ja immer, diese Geräte gehen nur dorthin, für die sie gedacht haben.
Aber es ist auch schon wieder vorbei. Es war nur Mitte November bis Ende Dezember.
Genau.
Und nur in den USA und Kanada.
Leider, ja. Also früher gab es die großartige Vision von einem großartigen Visionär, Negro Ponte. Wir verkaufen Millionen Stück direkt an die Regierung und schalten den Cut out the middleman, wir schalten den Händler dazwischen aus, um den Preis tief und unten zu halten. Ja. Mhm. Weil 50% des Preises ist Marketing, Händler, Spannen etc. Garantien, Gewährleistung etc. Und das ist aber nicht ganz aufgegangen. Ja. Also es gab
ja da diese Traumzahl von $100.
Genau.
Die vielleicht ein taktischer Fehler waren, weiß ich nicht so ganz genau.
Ja. Und eben diese Vision ist nicht aufgegangen. Dann hat man sich überlegt, wie kann man es doch sozusagen zumindest einige finanzieren. Und dann hat man endlich mal darauf gehört, was sozusagen die Meinungen der Leute, was sie so vorgesagt haben, waren. Im Prinzip, mach doch das, dass man zwei kauft und einen kriegt man selber. Ja. Mhm. Das liegt sehr auf der Hand, dieses Konzept, und das haben sie dann auch wirklich gemacht. Ja. Und es hat wirklich, ich glaube, 160.000 Stück, ja, oder?
So.
Ja, sind im Prinzip verkauft worden. Ja. Das heißt, 160.000 gehen irgendwie nach Haiti, Afghanistan, Mongolei, Kambodscha.
Ja. Sind die nur verkauft worden oder sind die auch ausgeliefert worden? Also gibt es diese Geräte schon in diesen Stückzahlen?
Also es gab leider das Problem, dass sie innerhalb von ganz kurzer Zeit so wirklich eine komplette Umstellung machen mussten, ja, mit diesen 30 Leuten, die dort sind. Ja. Und die sind, naja, ich sage das einmal sehr ehrlich jetzt, die sind ein bisschen auf die Schnauze gefallen, was das für ein Aufwand ist. Ja.
Ja.
Es gibt noch immer Laptops, die sind noch nicht ausgeliefert. Das ist leider so.
Das heißt, sie haben sozusagen gelernt, warum die anderen alle einen Middleman haben.
Genau.
Das spart nicht nur Arbeit, sondern manchmal auch, vor allem Arbeit, aber dann eben auch Geld.
Aber die meisten Laptops sind schon angekommen.
Genau, die meisten sind angekommen.
Okay, aber das Gerät ist sozusagen jetzt wirklich auch erstmal finalisiert. Also diese Version 1 existiert und ist abgeschlossen, nachdem ja über einen längeren Zeitraum da immer wieder verschiedene Prototypen gezeigt wurden, an denen dann viel rumkritisiert wurde, was ja auch verständlich ist. Und mit der Version, wie sie jetzt hier auf dem Tisch steht, geht man jetzt sozusagen an die Öffentlichkeit.
Genau, das ist Version 1 quasi vom Gerät.
Aber auch diese Verhandlungen mit den Ländern, das hat ja auch nicht unbedingt reibungslos funktioniert, oder?
Genau.
Ja.
Willst du was dazu sagen?
Ja, der ganz klare Punkt ist, dass Microsoft und andere große Firmen sehr starkes Interesse daran haben, ihren Fuß in die Tür reinzubringen, in die Entwicklungsländer. Das sind potenziell Milliarden von Kunden. Und diese Firmen haben natürlich auch viel mehr Erfahrung in aggressivem Marketing, wo OLPC dann als Open-Source-Projekt die kapitalistischen Aspekte dieses Projekts nicht oder vielleicht zu wenig Fokus auf diese Aspekte hat. Und da haben natürlich Microsoft und Co. leichtes Spiel auch oft, weil die genau wissen, wie sie an Regierungen herantreten.
Genau.
Und es gibt einen. Die haben die Kontakte vor allem auch in der Regel
außerdem,
schon. Ne?
Mhm.
Genau. Und es gibt bei OLPC einen wirklichen Verkäufer, das ist ein Negro Ponte. Ja. Er wollte es so haben. Naja, bitte. Aber das Problem ist, sobald er von einem Land weg ist, und im
anderen. Fallen dann die Hunden ein, ja.
Genau. Ja. Mhm. Und das ist passiert in Nigeria. Also da war der damalige Präsident sehr begeistert vom Projekt. Hat das wirklich unterstützt. Nur er ist nicht wiedergewählt worden. und Intel hat dann ganz groß verkauft. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, was ein wichtiger Fokus ist, was man mitnehmen kann und auch vor allem wir in Europa mitnehmen können, ist eigentlich die Vision von einem Projekt, weil die Vision, die brennt weiterhin lichterloh, also das funktioniert, also die Vision ist wirklich begeisternd für viele Leute. Und dadurch, dass es ein Open-Source-Projekt ist, das haben die wenigsten sozusagen mitgekriegt durch die vielen Medienberichte, ja, dass da immer sozusagen das OLPC-Projekt ist und die machen das, ja, ist es nicht. Ja. Es ist jeder extrem froh drüben, wenn man einfach einmal den Code auscheckt, ja, und einfach was Tolles damit macht. Also das Feedback, das man kriegt, ist wirklich gut. Ja. Zum Beispiel, es gibt ein Programm drauf, ein Activity, das mit der kann man die Distanz messen zwischen zwei Laptops, indem sie einfach regelmäßig so sich akustische Echos schicken, so bang, bang, ja.
Pings.
Pings einfach. Echo, akustische Pings.
Wie das ja. Die U-Boote auch machen.
Genau, ja. Und die Distanz wird gemessen dadurch und das war ein, also dieses Programm wird geliebt, ja. Das hat jemand sogar ohne einen Laptop produziert, in der Emulation.
Jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen erläutern, was eigentlich wirklich drinsteckt in der Maschine. Mhm. Das ist ja ein vergleichsweise kleines Gerät, so, und für meine Finger sind die Tasten dann schon sehr anspruchsvoll. Man merkt, das ist eigentlich auf Kinderhände zugeschnitten.
Genau.
Bei den Tasten am deutlichsten.
Bei den Tasten merkt man das ganz, ganz deutlich. Ansonsten ist ja gegen kleine Geräte generell nichts einzuwenden. Es gibt ja auch kleine Laptops in dem Sinne. Nur die Tasten fallen mir jetzt als besonders klein auf. Was ist denn dann eigentlich die Zielgruppe? Also ich meine...
Kinder von 6 bis 14 allgemein.
Bis 14.
Bis ungefähr 14, 12, 14.
Das heißt, daran orientiert sich auch das Hardware-Design.
Mhm. Ja. Und ja. An der Idee, dass die meisten Kinder, die diese Laptops benutzen werden, zuvor keinen Computer benutzt haben und dadurch auch das Geschwindigkeitsempfinden sich ändert von der Maschine. Mhm.
Du meinst, es dann kann auch ein bisschen langsamer sein?
Ja, genau. Kann durchaus, also es war ein Kompromiss sozusagen, Preis versus Geschwindigkeit und auch mit der Idee, dass man einfach die Software optimieren kann. Das kann man immer.
Was waren denn so die Designanforderungen, als das Gerät entwickelt wurde?
Extrem robust. Also stell dir vor, es muss in einem Monsun überleben. Ja. Also es gibt
also Hitze, Wasser, Staub und. Ja.
Genau, also es muss jahrelang halten. Ja. Es gibt kein Replacement potenziell, ja, wo du gerade bist. Ja. Du musst vielleicht das Alten, musst du einen neuen zusammenbauen können. Das heißt, es gibt ganz wenige Teile drinnen. Es ist alles sehr integriert.
Es hat keine mechanischen Teile?
Es hat keine mechanischen Teile, genau.
Wie, es hat keine mechanischen Teile?
Also es gibt keine Festplatte.
Ach so. Flash,
ja. Ja. Keine beweglichen mechanischen.
Ja, ich dachte jetzt, der Deckel ist natürlich ja. Pure Mechanik.
Ja. Ja. Aber der ist sehr gut. Wir können es mal aufmachen, wenn du willst. Ja, aber
ich habe das schon mal gesehen. Ja. Da ist so eine relativ massive
Metallscharnier
in der Mitte. Ja.
Man kann es runterfallen lassen von Hüfthöhe locker. Dafür ist es getestet. Ja.
Und man hast du das schon mal gemacht?
Ja, öfters. Ja. Und man kann es bei hohen Temperaturen betreiben. Also es ist regelmäßig getestet worden im Backofen bei 50, 60 Grad.
Echt?
Full CPU, also macht irgendeine Berechnung daneben. Ja, also
ja, hat man auch so handelsübliche Laptops daneben noch weiter laufen lassen, so im Vergleich?
Ja, aber die sind eingegangen, ja. Also die haben das
okay. Nicht. Ja. Ja, ist nicht eben so bewusst, dass so ein Rechner so eine relativ eng gefasste Betriebstemperaturbreite hat, so nach oben und nach unten und dann ist halt irgendwann mal Schluss. So. Also in der Antarktis hat sich das was mit Websurfen.
Und das hat einen witzigen Effekt, dass sozusagen immer regelmäßig auf den Mailinglisten kommen irgendwelche Anfragen von Soldaten rein, dass die sowas ganz gerne hätten. So robust ist.
One Laptop per Soldier.
Ja, um Gottes Willen. Mhm. Ja,
und ein gutes Display.
Gutes Display. Also im Freien ist es mit dem reflektierenden Modus ist es besser lesbar, je mehr Sonnenlicht drauf einscheint, weil die Kontraste werden schärfer. Mhm. Dann gibt's
aber ja. Also vielleicht können wir es jetzt, also wir waren ja mehr bei den Anforderungen, jetzt können wir ja auch mal gucken, was ist jetzt konkret dabei rausgekommen. Mhm. Ist halt eine kleine grün-weiße Kiste, ein Laptop, wie man das eben kennt, man kann den Deckel aufklappen, unter dem Deckel ist aber noch so ein dickerer Teil, ist da dann der Akku drin oder?
Genau. Also hinten am Deckel ist das Mainboard und die ganzen Anschlüsse. Also hinterm Display, direkt dahinter.
Ja. Ach, das heißt, der Computer ist eigentlich oben.
Mhm. Ist eigentlich oben, ja.
Wie so ein iMac. Das,
genau, ja. Und unten ist
eigentlich den nur, Vergleich, aber ja, das, genau, ja. Ja. So ist es.
Und unten haben wir nur Tastatur und Trackpad und Akku. Das war's.
Naja. Und ja, dann gibt's noch diese zwei kleinen Teufelchen-Antennen, die man da so rausklappen kann, auch die man rausklappen muss, damit man das Gerät überhaupt erst öffnen kann. Genau. Da sind dann Antennen drin, das heißt, es hat zwei Antennen. Genau.
Das hat zwei Antennen, 3 dBi-Antennen. Reichweite ist 1,5 Kilometer Outdoor getestet.
Ja. Mhm. Das ist recht viel, oder?
Ja, das ist gut. Also es ist dadurch, dass es ein Mesh ist, wird das durchaus eine
gewisse... 1,5 Kilometer mit WLAN.
Ja.
Mit so kleinen Antennen.
Ja.
Was steckt da Wundersames drin, dass das so gut funktioniert?
Gute Antennen. Ja. Gut, der Trick bei WLAN ist meistens gute Antennen und freie Sicht.
Ja, okay. Ja, und dann halt der, ja, nochmal etwas doch spürbar kleinere Bildschirm, der so ein bisschen schwarz-weiß rüberkommt, aber nicht schwarz-weiß ist, sondern durchaus Farbe ist. Was hat der für eine Auflösung?
1200 mal 900 Pixel auf 12 Zoll.
Also relativ hoch auflösen. Ja. Viele Pixel, ja, genau. 200 dpi. Ah ja, das macht dann schon ein scharfes Bild. Und ihr habt es ja schon gesagt, man kann es halt auch lesen, wenn man die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet. Also man kann ihn sehr energieintensiv effektiv betreiben. Und wie funktioniert das mit dieser Beleuchtung, also mit dieser Sonneneinstrahlungsgeschichte?
Im Prinzip, du hast hinten eine reflektierende Schicht, ja, die... also du kannst sozusagen, die Farbpixel können quasi weggeblendet werden. Ja. Bis in einem reinen Schwarz-Weiß-Modus, ja, hast du eine höhere Auflösung. Und hinten das Licht wird, das einstrahlende Licht wird hinten nochmal reflektiert, um einen höheren, ja, einfach quasi wie alte LCD-Displays sind das eigentlich, ja, so wie diese Taschenrechner, so ähnlich. Ja. Mhm. Aber sehr hochauflösend. Ja. Dadurch wirkt das dann wie Papier.
Aber was heißt das? Das habe ich nicht verstanden mit den Farbpixeln. Die kann man wegklappen?
Die Farbpixel, wie ist die Technologie genau? Also die Details kenne ich auch nicht, aber da kann ich dich sozusagen in die
Richtung... Na, bleiben wir beim Effekt. Ja. Aber wenn man sozusagen Hintergrundbeleuchtung weg hat, dann ist das Ding nicht mehr farbig.
Es ist nicht mehr farbig, ja. Mhm. Und stattdessen hast du einfach, werden die... hast du im Prinzip mehr Graupixel, mehr Schwarz-Weiß.
Den reinen Kontrast sozusagen. Genau. Das heißt, das, was Farbe ist, geht dann in Graustufen über.
Genau.
Ah ja, das heißt, das User-Interface ist auch so entwickelt, dass es eigentlich auf Graustufen basieren kann.
Dass du vor allem auch Bücher quasi lesen kannst. Und das wirklich mit einer guten Auflösung, mit 200 dpi. Und wenn du das anschaust, gegen das Licht einmal hältst, und einen Text anschaust, dann schaut das fast aus wie gedruckt. Ja.
Das heißt, das Ding ist auch so ein bisschen ein E-Book sozusagen. Ja. Also ja, ein portables Buchlesegerät.
Genau, du kannst den Bildschirm drehen und hast einen E-Book-Modus.
Und du kannst das Display nochmal um 90 Grad nachdrehen, dass das in Hochmodus schaltet.
Ja. Wie kriegt man dann jetzt Daten da rein, wenn man mal davon ausgeht, dass kein Netzwerk und kein Internet verfügbar ist? Also okay, was hat es noch für Schnittstellen, über das man jetzt auch...
Hauptsächlich USB und SD-Karten-Slot.
Ja. Mhm.
Der SD-Slot ist unterhalb vom Display. Mhm.
Und da muss man so ein bisschen drehen und dann kann man den da reinstecken.
Ja, genau.
Aber dann fällt auch nicht so leicht raus.
Genau.
Ja, schon pfiffig.
Und 3 USB-Slots. Ne? Und der Mikrofoneingang hat einen Analog-Digital-Konverter. Damit kann man praktisch Gleichstrom messen mit einer Software, die einen Oszillator emuliert.
Das heißt?
Das heißt, man kann sich die Spannungskurven anzeigen lassen von dem Gleichstrom.
Du kannst den Mikroeingang umschalten auf Gleichspannung, ja?
Mhm.
Gleichstrom, und du kannst im Prinzip könntest das verwenden als Ampermeter, Voltmeter. Wenn du einfach nur das Kabel raussteckst und die Software den Rest interpretiert, weil der Bereich von dem Mikrofoneingang ist sehr, sehr weit gefasst. Ja.
Ah.
Ich glaube, du kannst.
Also, es ist auch explizit so gedacht, es ist nicht nur ein Abfallprodukt. Und wo kommt das Kabel dann hier raus?
Oder wie? Hier. Ah, über der Seite, ja. Also, es ist wirklich gedacht, dass du es als kleines Elektroniklabor auch verwenden kannst. Ja.
Genau.
Es gibt eine Oszilloskop-Software drauf, die können wir dir noch zeigen. Die ist flott, ja. Du kannst damit recorden. so wie man es gewohnt ist vom Oszilloskop.
Und was steckt da jetzt für ein Prozessor drin? Wie schnell ist denn das Gerät?
Ein AMD Geode LX 700 mit 433 MHz.
Also mit anderen Worten, kein Sportwagen,
genau.
Aber ein Prozessor, der auf niedrigen Energieverbrauch ausgelegt
genau,
ist. Genau,
also der keinen Kühler braucht.
Ja. Stimmt, das heißt, da ist auch kein... Ja, also kein Kühler im Sinne von kein Lüfter kein oder Lüfter. Kein Kühler im Sinne von kein auch kein Kühlsystem, also dass er wirklich so kalt läuft, dass er da noch nicht mal groß
nur passiv gekühlt. Muss. Ja, nur passiv gekühlt. Ja.
Okay, also es ist schon so irgendwie eine kleine Metallschlange drauf, die die Wärme irgendwo hinleitet, aber man muss sich jetzt nicht besonders viel Mühe geben. Es
ist, glaube ich, nur sogar eine Metallplatte drauf, mehr nicht. Ja.
Mhm. So, das Besondere, wenn man jetzt das Gerät sieht, ist ja, also man muss ja dazu sagen, wir haben bisher ein bisschen um heißen Brei geredet.
Ja.
Das Betriebssystem ist Linux.
Ja, genau.
Und
noch immer.
Aber noch immer. Gibt es denn Versuche noch was? Also ich weiß nicht, hat das schon mal hier ein Windows zum Laufen bekommen?
Ja, Windows XP rennt drauf. Ja.
Tatsächlich?
Ja, es rennt. Passiert. Es rennt. Ja. Ja.
Oder schleicht
es? Naja, es ist halbwegs flott, wenn man den Berichten glauben darf. Ich habe es nicht gesehen selber.
Ich habe es auch noch nicht gesehen, leider.
Aber
okay, aber es ist halt sozusagen nach wie vor PC-Architektur. Also da ist jetzt kein besonderer Voodoo drin, sondern man hat sich eigentlich schon so ein bisschen an dem etablierten Standards gemacht. Aber wo es nun wirklich komplett abweicht, auch von dem bisherigen Linux-System, wie man sie eben jetzt kennt, mit KDE oder GNOME User Interfaces oder auch ohne User Interface, dieses Gerät kommt mit einem vollständigen eigenen User Interface daher. Und das ist dann im Prinzip auch die Umsetzung von dem, was du vorhin gesagt hast, diesem konstruktivistischen Ansatz.
Genau.
Was ist denn an diesem, hat das einen Namen?
Sugar heißt das.
Mhm.
Und es ist generell ein modifizierter Matchbox Window Manager. Eigentlich.
Ja.
Matchbox ist mir jetzt nicht bekannt, ist ein X-Window Manager.
Genau, ein ganz lightweight Window Manager.
Okay, also da läuft schon X-Window drauf,
genau.
Wie man es kennt. Mhm. Aber mit einem sehr viel einfacheren User-Interface.
Genau, nämlich das Interface ist im Prinzip so angelegt, dass Kinder mit einfachem Rumklicken sehr schnell das Gerät entdecken können.
Das heißt, man hat hier eigentlich trotz X-Window gar keine Windows in dem Sinne.
Genau, es gibt keine Fenster.
Sondern man arbeitet eigentlich immer vollflächig.
Genau, es gibt jetzt auch keine Einstellungen oder Optionen, die man so brauchen würde.
Mhm.
Es rennt alles out of the box und du hast eben, es gibt das Journal, das verwaltet praktisch alle Daten. Es gibt keine sichtbare Verzeichnisstruktur für die Kinder, weil das ein sehr abstraktes Konzept ist, vor allem wenn man noch nie mit Computern gearbeitet hat.
Mhm.
Jetzt wird alles zentral im Journal einfach verwaltet. Wenn man einen USB-Stick reinsteckt, werden die Daten auch in der Liste angezeigt und so kommt man im Prinzip zu den Daten.
Mhm.
Und der Rest ist im Prinzip nur Anwendungen, die auf dem OLPC-Laptop Activities genannt werden.
Aber kann man denn dann auch so hierarchische Ordnung von Dateien auch erzielen oder ist das dann alles so eine flache Geschichte?
Es ist eine sehr flache Geschichte. Es ist eher so dass die Idee ist dahinter eher, dass man im Journal nachschaut, was habe ich gestern oder vorgestern oder vor einer Woche mit diesen und jenen Freunden gemacht gemeinsam. Mhm. Ja.
Ja.
Und das ist so wie ein Tagebuch. Ja. Das ist sozusagen das, was man Kindern am ersten, was man empfunden hat, zumindest die User Interface Designer, dass das der natürliche Ansatz wäre. Ja. Weil wenn du denkst an Ordner und so Sachen, dann ist das an und für sich aus dem Office-Betrieb, ja? Also wirklich Bürobetrieb, Ordner. Es heißt ja Ordner, es heißt Files, es heißt Ablage.
Mhm.
Haben 6-jährige Kinder schon mal die... Von mir sind in Ecuador irgendwo, sind irgendwie groß an dem Büro in New York gearbeitet? Nein.
Ich glaube, auch die 6-Jährigen in Deutschland hätten ihre Probleme damit.
Eben, ja. Und deswegen hat man versucht, so einfach Metaphern herzunehmen, die sehr natürlich sind. Ja. Und wenn man etwas macht, dann ist das eine Activity. Das ist nicht ein Programm, mit dem man eine Datei öffnet, sondern es ist eine Activity. Ja.
Mhm.
Und ja. Und die kann man gemeinsam machen. Ja. Das klickt man halt aufs Netzwerk und dann sieht man, Der Schwurm da neben mir macht jetzt gerade, der schreibt gerade. Ja? Oh je, Telefon.
Genau. Das heißt.
Und nach kurz, es wird aber nur so halt vorausgeliefert, es ist nicht beschränkt darauf. Es gibt viele mögliche andere Linux-Systeme laufen zu lassen, wie zum Beispiel Debian mit einem XFC-Window-Manager läuft darauf. Es läuft OpenWRT schon seit längerem mit einem, ich glaube noch ohne Window-Manager, mit einem X-Server.
Mhm.
Also steht einem im Prinzip die ganze Linux-Welt offen, man kann alle X-Programme installieren und natürlich auch Konsolenprogramme.
Mhm. Ja, wie wir schon erwähnt haben, ist ja ein vollwertiger PC, also überrascht mich jetzt auch nicht, aber ist halt nicht so gedacht, sondern es ist schon das Konzept hier wirklich einen
einen
holistischen Ansatz zu finden, genau, dass man halt einfach die Software auf diese Bedürfnisse anpasst. Jetzt ist es natürlich so, das ist auch so ein bisschen jetzt, ich bin mit dem Projekt bisher nicht so vertraut gewesen, so aus der Ferne habe ich mir halt gedacht so, naja, alles klar, neuer Computer, komplett neues User-Interface, dazu noch unter Linux, dann gibt's halt noch nicht mal Leute jetzt so in unserer Welt, die ja relativ viel Erfahrung mit dem System haben, die dieses User-Interface überhaupt schon mal so in die Finger bekommen haben. Kann denn das was taugen? Also ich meine, was ist denn so eure Erfahrung, wie gut der Ansatz jetzt auch wirklich umgesetzt wurde?
Also ich glaube, wenn man schaut, kann das was taugen, dann muss man als erstes fragen, verstehen das Kinder? Ja. Das ist ja eigentlich die erste Frage. Ja. Nicht so, ob wir das verstehen. Ja. Und die Erfahrung, die wir so gemacht haben in einer Schule, wo wir immer wieder mal ausprobiert haben Sachen, ist, dass den Kindern total klar ist. Die erklären das immer den Erwachsenen sofort.
Ja, das ist eine Schule hier in Österreich.
Ja, ja. Mhm. Und obwohl sie hier schon sozusagen die anderen Systeme kennengelernt haben.
Mhm.
Und eigentlich quasi, wenn man so will, vorbelastet sind. Ja? Oder schon eigentlich eine fixe Vorstellung haben, wie ein Computer funktioniert. Ja?
Mhm.
Und trotzdem ist es intuitiv total klar, ja? Weil es gibt einfach recht wenige initiale Einstiegspunkte quasi in die Bedienung, in die gesamte Bedienung. Und also ich habe es wirklich erlebt, dass da das war ein 12-Jähriger oder so, hat das gleich irgendwie den Erwachsenen sofort erklärt, bevor die überhaupt sagen könnten, und ist das übrigens, und hat schon gesagt, was das ist. Ja.
Mhm.
Also es war einfach wirklich klar. Ja.
Und ich das wiederholt sich, ja, dass die Kinder das einfach sehr gut aufnehmen, schneller als die Erwachsenen, ja, wirklich regelmäßig.
Wie ist denn das, habt ihr da einen Einblick, wie das entwickelt worden ist? Also ist da, sagen wir mal, jetzt auch ein großer Usability-Einfluss da gewesen, dass man das von vornherein mit Kindern auch entwickelt hat? Oder hat LNK einfach seine ganze Erfahrung da reingegossen?
Es ist eher Erfahrung, ja. Soweit ich weiß, aber vielleicht rede ich da jetzt einen Blödsinn, weil das kenne ich im Detail gar nicht so sehr.
Ja? Du hast ja vorhin erwähnt, dass Qwik, diese Entwicklungsumgebung, auch Teil des Systems ist. Ist das dann sozusagen hier auch serienmäßig mit dabei?
Ja.
Das heißt, da ist im Prinzip eine Smalltalk-Entwicklungsumgebung drauf.
Ja.
Das ist ja schon mal ganz interessant. Aber Qwik ist ja mehr als nur Smalltalk, sondern da kommen auch fertige Tools mit denen man irgendwie zeichnen, konstruieren kann.
Mhm.
Was machen denn die anderen? Also was, jetzt können wir ja die Funktionalität ja vielleicht mal komplett umreißen. Also was sind denn noch für Anwendungen mit dabei?
Also die wichtigsten sind mal irgendwie gemeinsam irgendwas schreiben, irgendwie so ein, über einen kleinen Bericht schreiben, über was man in der Schule gemacht hat zum Beispiel, ja. Also das Write, dann Paint, Chat.
Und dann ganz wichtig Record, womit die Kinder die integrierte Webcam benutzen können und
eine Kamera.
Genau, Bilder machen, Videos machen. Wir arbeiten gerade an einem XO-TV, wo dann die Kinder auch streamen können.
Mhm.
Schauen wir hier. Und das ist ein sehr geliebtes Feature eigentlich. Die Kinder lieben das, wenn sie sich selbst auf einmal bewundern können auf dem Bildschirm. Das
kommt immer sehr gut. Machen können von allen möglichen Sachen. Ja. Das Foto dann übers Mesh-Netzwerk an jemanden schicken. Ja. Es wird möglich sein, dass ich es im Labor schon getestet habe, ist noch nicht im Software-Release drinnen, dass man quasi Video chatten kann über das Ganze auch, ja, wenn man will, übers Mesh. Ja.
Also da ist der Rechner schnell genug für.
Ja.
Mhm. Mhm.
Das geht sich aus mit den 3D Now Extensions vom Prozessor. Ja.
Mhm. Und das ist jetzt auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, das haben wir ja nun schon mehrfach angesprochen, das war ja auch so dein initiales Interesse, die Vernetzung. Das heißt, also ich meine, selbstverständlich kann das Ding normal WLAN, wie man es jetzt erwarten würde. Also wenn jetzt hier ein Access Point ist, dann kann man sich da einbuchen und so weiter. Aber zusätzlich gibt es das Mesh Networking, aber eben nicht das, was jetzt bei Funkfeuer OLSR im Betrieb ist, auch nicht das neue Batman, sondern hier kommt der 802.11s Standard.
Mhm.
Ist das eigentlich schon ein richtiger Standard oder wird da noch drüber diskutiert?
Es wird noch drüber diskutiert und deswegen nenne ich auch immer Pre-802.11s, ja, weil das ist eher zutreffender Name. Aber man hat einen Teil des Standards hergenommen und hat jetzt den einmal implementiert auf die WLAN-Karte. Ja? Und in der WLAN-Karte selber rennt der. Die WLAN-Karte hat eine kleine CPU drinnen, ich glaube MIPS oder Strongarm oder sowas, eine kleine, und da rennt der ganze Layer 2-Stack unabhängig von der Haupt-CPU. Das heißt,
Das sollte man jetzt vielleicht nochmal erklären, den Unterschied. Also diese OLSR und auch das Batman, das sind ja, wie sagt man so schön, Schicht 3-Anwendungen. Genau. Das heißt, dort wird der normale WLAN-Zugang, wie man ihn auch sonst technisch nimmt, genommen. Ja. Und da drauf läuft dann einfach eine Software, die dann eben die ganzen Routen, die man sonst vielleicht von so einem DHCP-Server erzählt bekommt, dynamisch sich zusammensammelt. Dadurch eben dieses Meshing. Aber hier sinkt das sozusagen auf eine Ebene runter, quasi direkt auf die Ethernet-Schnittstelle beziehungsweise eben auf das WLAN. Sprich, die Karte selbst ist unabhängig von Transporten wie TCP/IP und also so unabhängig vom Netz, einfach so auf ihrer Vernetzungsebene meshfähig. Wie funktioniert das? Das heißt, Software wird auf die Karte geladen und die Karte tut dann was?
Also die Karte macht jetzt Folgendes. Ja? Immer wenn irgendwie ein Paket zu verschicken ist, ja? Sie kriegt irgendwie mal ein Paket von jemandem, und dann wird sie erstens mal die Route suchen, ja? Ganz am Anfang. Danach cached sie die Route. Ja? Also es ist ein ADV. Ja,
was heißt, wenn was zu verschicken ist? Also wenn ich den Rechner jetzt boote, aufklappe, was tut das Gerät dann als erstes?
Also im ersten Mal wird es zum Beispiel Network Manager und Network Software Stack wieder mal suchen, wo sind meine Freunde, ja.
Ja, sagen wir mal, es gibt keine Freunde. Ja, also gut, ich packe das Ding jetzt irgendwie in der Sahara aus und ich bin irgendwie ganz alleine. Was macht der
regelmäßig
Rechner?
Regelmäßig Beacons rausgeschickt. Ja?
Okay, das heißt, er sagt, hallo, hier bin ich. Gibt es sonst noch jemanden?
Genau.
Ja. Und diese Beacons, das befindet sich sozusagen auf dieser Schicht 2. Genau. Das ist so, als würde eine Ethernet-Schnittstelle nach ihrem Kabel suchen.
Genau.
Okay.
Und sobald da sozusagen andere da sind, haben sie sich kennengelernt, ja.
Was heißt, sie sind da? Das heißt, die anderen schicken auch ein Beacon, ein Funkfeuer?
Genau. Und
dann sehen die sich.
Dann sehen sie sich, ja.
Und was passiert dann?
Und dann passiert einmal nichts. Ja, das ist nämlich der ADV-Teil von dem.
Aber hier gibt es auch so eine hübsche Visualisierung. Habt ihr nicht gesagt, hier gibt es so eine Taste, wo dann so kleine hübsche Strichmännchen auftauchen? Das heißt, in dem Moment, wo ich so ein Beacon empfange, dann weiß der Rechner das schon oder muss da noch mehr ausgetauscht werden?
Da gibt es noch, die ganze Software-Stack drüber auf der CPU. Also wir reden jetzt über zwei getrennte Teile. Ich habe jetzt nur mal über den S-Teil geredet.
Du hast recht. Bleiben wir erstmal auf der technischen Seite.
Auf Layer 2 ist es so, im Prinzip, da tut sich mal am Anfang nichts. Ja? Sozusagen bis auf die Beacons. Ja? Und dann, sobald dann wirklich ein Paket zu versenden ist, ja, würde mal sozusagen die Route rausfinden. Das ist der reaktive Teil bei dem ganzen Protokoll. Ja. Da würde mal sozusagen erfragen, wer kennt denn den Weg zum bla bla bla. Ja. Das ist der AODV-Teil von dem.
Und wie adressiert man an der Stelle?
MAC-Adressen.
Okay.
Ganz normal MAC-Adressen, wie Ethernet-MAC-Adressen. Genauso, ja. Und dann wird das einmal gebroadcastet weiter und im Laufe der Zeit wird sich dann jemand finden oder es wird timeouten. Ja? Also wird sich jemand finden, der den endgültigen Empfänger kennt. Dann geht's einen Weg zurück. Ja? Da wird es dann gecached, was der Weg ist. Ja? Und auf diese Art und Weise wird sozusagen ein Weg gefunden. Ja?
Das heißt, wenn ich jetzt so in der Sahara stehe und ich sehe erstmal keinen, dann kommt irgendwann mal B.
Genau.
So, dann sehe ich B.
Genau.
Und ich weiß aber, es müsste auch C geben. So, und ich habe seine Adresse sozusagen schon irgendwie gespeichert und ich möchte C jetzt was schicken.
Dann
schicke ich das B.
B, wo ist ein C? Ja?
Und oder beziehungsweise wer auch immer mir gerade zuhört, weiß irgendjemand, wo C ist.
Genau, ja.
Okay,
genau.
Und dann würde B antworten und sagen, C ist nochmal einen Kilometer weiter, aber siehst du wahrscheinlich nicht.
Genau.
Und bietet sich sozusagen als Transportweg an.
Genau.
Und dann kann ich normal an C was schicken, als wäre das so auf meinem Kabel und ich vertraue darauf, dass B das quasi dann transparent weiterreicht.
Genau.
Okay.
Und das funktioniert bei kleineren Netzen recht gut, also sehr gut. Ja.
Klein im Sinne von?
Von Schule, Umgebung, Dorf, sowas in der Größenordnung. Ja.
So 10 bis 100?
Ja.
Okay.
Ja, 100 ist so eine gute Größe. Ja. Es wird wahrscheinlich auch höher raufgehen, aber 100 ist mal eine gute Größe. Ja. Und das Wichtigste war Ihnen beim Entwickeln vom Protokoll, dass die Luft möglichst frei ist. Also dass nicht zu viele Pakete durch die Luft gehen und zu viele Kollisionen da sind. Ja. Das ist ein sehr großer Unterschied zu den Freifunk- und Funkfeuernetzen und so. Ja. Wir senden ja dauernd. Ja. Hallo, hallo, hallo. Ja. Auch bei Batman. Regelmäßig. Ja.
Ich bin wichtig.
Genau, ja. Und das ist ein fundamentaler Unterschied hier.
Weil senden kostet ja auch Strom.
Senden kostet Strom, ja, und es verstopft ein bisschen die Luft, wenn man so will. Also wenn da genau zum gleichen Zeitpunkt jemand sendet, dann hast du eine Kollision, ja. Und ob die Kollision wirklich tragend wird oder nicht, das ist eine andere Geschichte, aber prinzipiell hättest du eine Überlagerung der Signale, ne? Mhm.
Ja. Das heißt, auf diesem Gerüst, auf diesem sogar auf einem Standard basierenden neuen Mesh-Ansatz, der genau. intelligente WLAN-Karten voraussetzt,
genau.
darauf basiert dann aber auch nochmal eine andere Networking-High-Level-Geschichte. Genau.
Und da kommt
das jetzt. Das hat auch bestimmt einen schicken Namen, oder fällt das dann
ja,
auch unter Sugar?
Nein. Honey, nein. das ist, das heißt, Avahi ist ein Standard-Linux-Teil, ja. Ist eigentlich der Linux-Name für, sagen wir mal, Bonjour und
Rendezvous. Ach so, ja. Okay.
Mhm. Und auf dem setzt sehr viel auf, ja. Und da gibt's noch ein paar andere Frameworks dazu, also Telepathy und heißen die und ist im Prinzip so wie Distributed Debus, ja, so Sachen gibt's da. Und mit dem kann man recht schön quasi übers Netzwerk einfach alles.
Also im Prinzip ist es dann eine normale Standard Service Discovery. Genau. Das heißt, man setzt auf genau. dem Mesh Networking auf genau. und sagt, genau. hallo, ich genau. bin ein Rechner, genau. ich habe einen Drucker, ich habe einen
genau.
Server anzubieten.
Ich schreibe gerade an dem Text.
Okay, also nicht ja. anders, als wenn man ja. jetzt so wie mit Macintosh genau. aufklappt genau. und irgendwie immer schön alles sieht. Das genau. funktioniert da auch. Genau. Okay, genau. das ist doch ein prima Ansatz, ja. finde ich.
Das ist, glaube ich, was ich gesehen habe, ist, die Netzwerkleute dort, die sind wirklich top. Ja,
also aber das wird dann hier aber auch grafisch so, also oder sogar mhm. geografisch aufgearbeitet, mhm. oder?
Ja. Naja, geografisch, das ist zufällige Anordnung.
Okay.
Im Moment,
aber sagtet ja. ihr nicht, dass die Geräte auch ihren Abstand messen können?
Über akustische Signale in ja. einzelnen Tests.
Sie könnten aber, du hast schon recht, sie könnten das auch triangulieren. Ja. Das hat bis jetzt noch niemand wirklich gescheit implementiert, okay. aber es ist bekannt, dass das gehen müsste. Und du könntest die relative Position, du kannst nicht die absolute Position im Sinn von GPS oder wie weit jetzt jemand in Richtung Norden schaut oder so, mhm. oder du könntest die relative Position von den einzelnen Knoten untereinander das relativ gut triangulieren. Ja. Hat noch niemand programmiert, ja? Nur ja. zu.
Ja. ja, da gibt es ja gerade ganz interessante Experimente, auch was Google da macht und mhm. Apple jetzt auch mit dem iPhone in iPod Touch, dass sie eben sozusagen vorher abgesammelte WLAN-Beacons einem Ort zuordnen und während mhm. man sich dann halt hindurch bewegt, dann kann man daraus auch noch den Ort ablesen. Mhm. Aber das würde hier wahrscheinlich schon wieder ein bisschen zu weit führen. Aber auf jeden Fall, es hat einfach Potenzial. Also ja. dort kann noch ja. eine ganze Menge drauf aufgesetzt werden.
Was vielleicht
noch
ganz nett zu erwähnen hier ist, dass bei dieser Ansicht, wo man die anderen XO-Laptops sieht man gleichzeitig auch die Anwendungen, die freigegeben sind. Also wenn du eine Anwendung freigibst für die anderen, dann wird das mit einem Symbol visualisiert auf der Netzwerkansicht. Mhm. Und wenn man auf dieses Symbol klickt, dann steigt man automatisch.
Was kann man so freigeben?
Ja, Write, Paint, Record, Squeak.
Das heißt, man kann auf den anderen Rechner rummalen.
Ja, ja. Genau.
Oder man kann gemeinsam malen.
Kollaborieren.
Gemeinsam, ja, genau. Darum geht es.
Genau.
Also es ist wirklich eine Plattform für kollaboratives Arbeiten im Sinne von genau. über das Netz gemeinsam an Dokumenten arbeiten.
Genau.
Auch Text?
Ja,
auch Text.
Das heißt, der Texteditor, der in dem XO eingebaut ist, ist von vornherein out of the box so, dass man mit mehreren Leuten gleichzeitig darin arbeiten kann.
Genau.
Ja, eigentlich ist da gleich die Activities, das gibt so ein kleines Framework, wo man seine eigenen Applikationen einklinken kann und das übernimmt das ganze Freigabesystem für einen. Da braucht man 3 Zeilen Code, so Toolbox Include im Prinzip.
Mhm. Mhm.
Und dann wartet man auf die Events, dass jemand anruft und das geht dann alles ganz leicht.
Okay. Das heißt,
Python.
Ist halt alles, ach ja genau, also Python, sollen wir gleich noch erwähnen, ist auch so eine der, also neben dann dem Squeak, eine der Entwicklungssprachen und daran ist dann auch sehr viel dieser Systemfunktionalität implementiert.
Genau, ja. ja. Eine Idee dahinter ist auch, dass man einen Show-Me-the-Code-Button hat, ja? Eine kleine Tastenkombination für die, sagen wir mal, ein bisschen Älteren, die selber im Code herumtun wollen und sagen wir mal, vielleicht ein paar Konstanten ändern wollen in ihrem Write-Programm, ja, Write-Activity, das sollen sie können, ja. Und dann quasi, dass man eine Python-IDE hat man dabei auch mit, kann man es gleich ausprobieren und dann einfach weiterrennen lassen, ja. Das muss man in Verbindung mit dem Backup-Konzept natürlich auch noch sehen, ja. Also man kann immer wieder zurückgehen in den Versionen, ja.
Ah, durch diese Journal-Funktionalität,
genau.
die allem zugrunde liegt.
Genau.
Das heißt, man hat eigentlich dann so eine ewige Liste aller Systemfunktionen, aber das braucht ja eine Menge Platz. Also ich meine, das muss ja auch irgendwo gespeichert werden.
Und dazu hat man sich überlegt, man macht einen School-Server und immer wenn man sozusagen in die Schule kommt, wird automatisch ein Backup gemacht gleich. Ja? Ah. Und dadurch kannst du auch relativ gut immer die Sachen gleich löschen bei dir. Und wenn du wieder was brauchst, musst du es vom
School-Server. Diese Software gibt es auch bereits?
Die gibt es ja, ist aber noch in Entwicklung. Ja? Also es gibt schon, man kann es ausprobieren, man kann es downloaden, den School-Server kann man downloaden und ausprobieren. Ja?
Das heißt, man macht dann sozusagen seine Daten auch gleich allen verfügbar?
Nein, macht man nicht. Es ist prinzipiell, das ganze Security-System hat man auch sich sehr viel überlegt. Das heißt, Bitfrost ist im Prinzip eine Art Mini-Virtualisierung. Also jede Anwendung wird an sich virtualisiert im Sinn von BSD-Jails, so auf die Art. Mhm. Also Linux V-Server heißt das Ganze, was zugrunde liegt. Das Ganze ist versehen mit sehr vielen kryptografischen quasi Gegensignings. Ja? Und man braucht für gewisse Dinge einfach einen kryptografischen Key, ja? Oder man braucht einen Key, um einfach gewisse Dinge möglich zu machen. Ja? Zum Beispiel ein Developer-Key, der ist für eine spezielle Maschine und mit der kann man dann wirklich alles machen. Ja? Sonst, wenn du zum Beispiel nicht die Permissions gekriegt hast, also Permissions sind viel feiner bei dem ganzen System, es ist nicht nur RWX, RWX, RWX wie in Linux, ja, sondern sind viel feiner und du kannst eigentlich auf alle möglichen Dinge Permissions geben, zum Beispiel meine Daten, die kann nur ich sehen, ja, oder
so Access Control List.
Ist wie ACLs, ja, im Prinzip, aber sehr, sehr fein, ja.
Das heißt, habst du den Eindruck, dass da jetzt mehrere Sachen zusammenkommen? Also genau. es ist jetzt nicht so, dass das System voll verschlüsselt wäre.
Nein.
Oder dass, wenn ich jetzt ein Backup mache, dass meine Daten verschlüsselt gesichert werden.
Du könntest natürlich einen School-Server von einem verschlüsselten Filesystem aufsetzen, wenn du willst, ja klar, aber...
Nee, ich meine jetzt sozusagen, wenn man jetzt von N-Leuten die Daten einsammelt, dass dann jeder sozusagen die Daten auch... Weißt du, das mag jetzt in den Anwendungsfällen, an die jetzt hier gedacht ist, auch sicherlich nicht das primäre Problem sein.
Ja.
Ich wollte nur verstehen, wie es ist, weil wenn da jetzt so ein Sicherheitssystem irgendwie mit drinsteckt, es geht mehr so dieses, man kann halt Zugriff auch sperren, wenn man will.
Ja, ja. Mhm. Da müsste ich nachschauen, um das jetzt genau wirklich zu beantworten, weil ich habe mich mit Bitfrost noch nicht so sehr beschäftigt. Würde mich nicht wundern, wenn es vorgesehen ist, dass du genau deine Daten mit deinem Key quasi für dich verschlüsselst. Ja.
Aber du sagtest, es gibt eine Python, IDE ist gleich mit drin, also die ist dann auch grafisch unterstützt. Und wenn ich irgendwie ein Programm entwickle, dann unterstützt diese Entwicklungsumgebung auch so dieses, wenn ich ein User-Interface-Element habe, dann klicke ich da drauf und dann sehe ich auch gleich, welcher Code dafür zuständig ist. Also habe ich das verstanden
mit Show Me the Code? Bei dem Show Me the Code und der Python IDE, das sind irgendwie zwei verschiedene Sachen.
Okay.
Also Show Me the Code sollte im Laufe der Zeit schon mit dem Python in Python Ding sichtbar sein, glaube ich, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, reden wir so das Gleiche über das Python Interface, wo du so ein kleines Texteingabefeld hast und dann den Run Button.
Ja, genau.
Python. Genau, das ist halt mehr oder weniger geeignet für kurze Codeprogramme zum Lernen. Ja. Da gibt es dann links eine Liste mit Beispielen. Also das.
Okay, dann habe ich mich da geirrt, sorry.
Das wird wahrscheinlich eher mit Nano oder so, mit einem Editor geöffnet werden.
Okay,
aber grundsätzlich ist es so, dass das System soll auch das Programmieren fördern, ermutigen, die Kids also nicht nur jetzt tump die Anwendungen zu fressen, wie sie kommen, sondern man soll auch ermutigt werden, selber zu entwickeln.
Genau.
Und da ist Python eine der, also
das hat man sich
die bevorzugte Sprache, kann man so sagen. Mhm. Und mit der man dann wahrscheinlich auch die Systemfunktionalität dann irgendwann weiter verändern könnte.
Genau.
Aber es gibt auch Sachen wie Squeak, das ist sozusagen auch immer gleich mit drauf. Ja. Das klingt ja alles nach ganz schön viel, so mit irgendwie Videokamera und Networking und so weiter. Wie groß ist denn der Speicher überhaupt in diesem Gerät?
1 Gigabyte Flash und 256 MB RAM.
Mhm.
Und geht sich aus. Ja. Und was wir gesehen haben, ist dank der wunderbaren Leute von OpenWRT, dass wenn man es sozusagen noch ein bisschen kompakter machen möchte, dann wird die Maschine wirklich, wirklich flott. Ja? Also wenn wir zum Beispiel OpenWRT drauf rennen gesehen haben, das
war eine Bootzeit mit einem X-Server von 15 Sekunden.
15 Sekunden mit ins X hinein. Mit
von USB-Stick.
Ja.
Was ist da jetzt anders als bei dem?
Es ist noch einmal reduzierter. Ja. Das heißt, ich bin mir sicher, dass man bei dem Sugar, so wie es jetzt ist, bei der aktuellen Version, dass man noch einiges wegstreichen kann, was nicht notwendig ist. Ja? Dass es noch einmal ein ganzes Stück flotter machen kann. Ja.
Seit wann ist denn die Software überhaupt in einem benutzbaren Zustand?
Puh, ich würde sagen November.
Okay, also wir reden jetzt von einer relativ aktuellen Entwicklung, ja, sozusagen. Genau. Mhm. Das heißt, die Hardware ist vor einigen Monaten fertig geworden, die Software ist jetzt fertig geworden. Jetzt steht natürlich hinter allem, man sieht, also da ist schon eine ganze Menge Aktivität reingeflossen in die Entwicklung. Aber euer Projekt jetzt, speziell OLPC Austria.org, ihr seid jetzt, hast du ja schon am Anfang erwähnt, du bist da irgendwie aufgeschlagen, hast gesehen, was, nur 30 Leute, kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Aber ihr habt euch jetzt auch eines spezifischen anderen Problems angenommen, nämlich, dass diese Geräte in Europa jetzt, genau, in unserem Kulturkreis, ja, keinerlei Verbreitung haben. Was, ja, was ist denn jetzt euer Ansatz, worum kümmert ihr euch?
Also der Christoph und ich sind mal im Dezember jetzt rübergefahren wieder und haben im Prinzip, ich glaube, das kann man so sagen, die OLPC-Leute drüben daran erinnert, dass sie nicht nur sozusagen wie verrückt daran arbeiten sollen, dass es endlich fertig wird, ja, sondern auch die Community, dass sie die Community mehr mit einbinden. Ja. Und was wir erreicht haben, ist im Prinzip eine Zusage, dass 200 XO-Laptops an Developer und generell Contributor vergeben werden, weltweit, pro Monat, 200 pro Monat, ja, das ist schon mal nicht so wenig. Ja. Mhm. Und die Idee dahinter ist, dass man einen Projektantrag quasi stellt, also sagt, ich möchte dieses und jenes damit machen. Ja. Der Chris programmiert gerade ein wunderbares Datenbank-Interface dafür auch und dass das alles sozusagen trackbar auch ist. Ja.
Und die Idee, solange man aktiv ist, hat man beantragt eine gewisse Anzahl von Monaten den Laptop, zum Beispiel 6. Und wenn man noch aktiv ist, dann wird es verlängert. Und wenn man nicht mehr aktiv ist oder nicht mehr interessiert ist, dann gibt es ein Rotationssystem, ist vorgesehen, wo dann die Laptops einfach an andere Leute in der Gegend weitergegeben werden, die Ideen haben.
Aber ihr habt das nicht erst noch vor, sondern ihr habt auch schon Geräte und das Volk gebracht.
Ja.
Ihr wart ja jetzt auch zuletzt auf dem 24C3, auf dem Chaos Communication Kongress in Berlin. Mhm. Wie viele Geräte hattet ihr dann so unterm Arm?
Wir hatten leider weniger, als wir wollten. Wir waren, glaube ich, mit so 10, 12 Stück dort, ja, oder so insgesamt. Ja. Wir hätten noch irgendwie einige gehabt, ja. Die sind nur leider im Flughafengepäck von den USA nach Österreich irgendwie hängen geblieben und die werden jetzt per Post verschickt.
Weihnachten.
Ja, genau.
Ja, was mich ja interessieren würde, ist, ich meine, auf dem Kongress gibt es ja natürlich eine sehr intensive Community, die da ja im Prinzip auch eine hervorragende Zielgruppe ist. Ihr habt es ja schon erwähnt, OpenWRT, ich schätze mal, ihr seid dort da auch auf die Gruppe gestoßen, die ist ja sehr zahlreich vertreten. Würde mich mal interessieren, wie so die Reaktionen waren, was ihr da so eingesammelt habt und was da so.
Ja, die Reaktionen waren, dass die meisten Leute, dass sehr starkes Interesse vorhanden war an dem Gerät. Man hat im Prinzip immer erzählen können und die Leute haben selbst viele Ideen gehabt. Es sind viele Projektideen auch entstanden dort, durch die Leute, die sich damit beschäftigt haben. Mhm. Ja, und generell, ich glaube, bis auf das, dass wir den halben Tisch von OpenWRT gesquattet haben, war es eigentlich total super. Wir haben uns recht gut verstanden und es gibt auch jetzt einige neue OLPC-Leute, die Interesse haben in Frankreich zum Beispiel, die mit OpenWRT verknüpft sind, in Frankreich eine Gruppe zu machen.
Das heißt, das hat sich dann auf dem Kongress auch ergeben, oder wie?
Ja.
Diese Verbindung.
Ja. Ja. Du musst uns mit der Quantenkrypto erzählen, das ist super gewesen.
Ah ja, genau. Es war eine Physikergruppe von der National University of Singapore, war auf dem CCC auch. Mhm. Und die arbeiten mit Quantenkryptographie oder besser gesagt Quantum Entangled Key Distribution, wo es darum geht, über Quantenmechanik einen Schlüssel auszutauschen zwischen zwei Geräten. Mhm. Und die haben ein funktionierendes Gerät mitgenommen, was über USB funktioniert. Und dann haben sie irgendwie einen Gefallen gefunden an den kleinen grünen Geräten und versucht, diesen Quantenkryptographie-Mechanismus auf den XO-Laptops zum Laufen zu bringen. Und sind auch ziemlich weit gekommen, so bis zu 80%. Und leider das letzte bisschen hat dann gefehlt und sie hätten jetzt gerne Laptops und wir hoffen, wir können irgendwie aushelfen. Aber
auf dem Kongress sind die auf die Idee gekommen und haben sich dann da hingesetzt. Ja, ja. Das heißt, da wurde die ganze Zeit gehackt und gemacht und getan.
Ja, genial, ja.
Also und die Geräte, die ihr dann hattet, die habt ihr dann aber auch unter das Volk gebracht.
Na, natürlich, ja. Mhm. Klar. Das sind alle losgeworden. Ne?
Ja, kein Zweifel. Bei 4000 Gästen, denke ich mal, wird man 10 kostenlose Computer immer los. Ja, gab es denn noch so Anregungen? Also du hast ja, Christa, das vorhin schon eingangs schon erwähnt, eben auch nochmal erwähnt, so es ergeben sich interessante Projekte. Was sind denn das so für Projekte, die sich da jetzt ergeben?
Jetzt in dem Sinne konkret, dass
oder auch weniger konkrete Ideen? Also was ist hier sozusagen noch zu tun? Also was sind die Dinge, auf die man sich stützen kann?
Zusammenarbeiten vor allem, weil es gibt so viele Projektideen und es ist so, dass es in Europa relativ wenig Communities gegeben hat, bis vor kurzem, weniger Grassroots-Organisationen. Und das jetzt in den letzten Monaten ist sehr viel im Entstehen. Und ein großes Projekt von uns allen gemeinsam ist im Prinzip, die Kommunikationskanäle zu bündeln, dass die Kommunikationsstruktur innerhalb von den Gruppen verbessert und gestärkt wird. Mhm. Und das ist praktisch ein direktes Ergebnis von CCC auch. Mhm.
Ja. Vom Kongress meinst du?
Ja, genau. Mhm.
Und so jetzt, um doch nochmal ein bisschen konkreter zu werden, also was hast du so im Sinn gehabt? Also meintest du, ja, so auch als Techniker gibt es ja hier an diesem Projekt eine ganze Menge noch zu entwickeln. Also wo kann man jetzt hier andocken? Gibt es jetzt schon so eine so ein Ökosystem, was sich um diesen OLPC herum entwickelt?
Schon ein bisschen, ja. Also es gibt zum Beispiel eine Sache, die wir jemandem gleich im Kongress in XO mitgegeben haben, war folgendes, der ist an uns gekommen, herangetreten und hat gesagt, ich habe mit der CPU schon gearbeitet, ich habe die in der Arbeit verwendet. Ja. Und ich weiß, dass man der hat einen Videodecoder drauf. Ja. Und ich würde ganz gerne irgendwie einfach PAL-Quellen dran schließen und das Videodecoding, den Treiber portieren auf die aktuelle Linux-Kernel-Version, die da drauf rennt. Ja. Und dann müsste es eigentlich auch als Fernseher gehen, ja. Und auch als Radioempfänger. Ja? Das geht nämlich beides. Ja? Das kannst du beides dekodieren auf der CPU, ja. Und ich meine, ich habe jetzt nicht nachgeschaut in den Specs-Sheets von der AMD-CPU, aber ich glaube ihm einfach mal.
Also als Radioempfänger ohne weitere Antennengeschichten oder geht man dann an diesen Mikrofoneingang wieder
rein? Du wirst ja wahrscheinlich am Mikrofoneingang irgendwas reinstecken
müssen. Ah ja.
Aber im Prinzip, du könntest das Signal demodulieren im Prozessor schon. Ja?
Mit GNU-Radio zum Beispiel oder
zum Beispiel,
mit spezielle Software, die er hat?
Genau. Okay. Also ich meine, im Prinzip... Das Dekodieren müsste auf der CPU gehen. Das war's.
Ja, die Anschlüsse sind vorhanden, sind aber unbenutzt
besetzt. Genau. Mhm. Und das
ist natürlich sehr interessant.
Das war eine Idee, da haben wir gleich gesagt, hey, toll, mach, hier. mache. Probier's und wenn nicht, dann gib ihn weiter, den XO. Ja?
Das heißt, ihr seht euch jetzt auch ein bisschen als Basis für neue Projektideen, als Ansprechpartner, wenn jetzt Leute der Meinung sind, oh, XO, das klingt ja alles ganz prima. Wofür steht eigentlich XO?
Das ist dieses Männchen, dieses, schau mal, das X und das O. Ja,
ja, aber was für...
Das schaut einfach nur grafisch so aus.
Also das heißt eigentlich nichts, oder wie?
Das ist einfach genau dieses Symbol eines Menschen, ja.
Okay.
Und das schaut aus wie die zwei Arme und die zwei Beine und dann der Kopf, der oben drauf, das runde Kreis, der runde Kreis, das schaut aus wie ein O und das andere ist wie ein X. Ja?
Okay, also es ist jetzt einfach keine Abkürzung, kein rekursives Akronym irgendwie oder so.
Nein, ja. Das ist nicht alles.
Bei zwei genug. Buchstaben ist vielleicht ein bisschen hart, ne?
Ja. Ja, wir haben auf alle Fälle zu einer Frage noch. Wir haben eine Liste von Ideen, die uns nochmal eingefallen sind, die Simon von uns auch eingefallen ist. Ja. Haben wir eine Liste auf unserer oldpc.at-Seite draufgegeben. Und ich meine, die ist schon relativ lang, ja. Einfach, und wir kommen nicht dazu, das alles zu realisieren. Das ist einfach, oldpc ist ein Ideenmotor ohne Gleichen, ja. Und
es ist auch möglich, in bestehende Projekte beizutragen bei vielen. Zum Beispiel arbeiten wir gerade an einem Paketmanager für den XO-Laptop, wo man Software nachinstallieren kann. Und da gibt es auch, es gibt jede Menge Möglichkeiten, Zeit zu investieren. Und auch.
Also wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, würde ich ja vor allem auch sagen, gerade diese Networking-Geschichte fordert ja geradezu darauf heraus, sich interessante Anwendungen einfallen zu lassen, wie man eben auf dieser Basis der dynamischen Discovery von Diensten und überhaupt anderen Rechnern interessante Lösungen finden kann. Die Idee war bestimmt auch schon mal irgendwie auf eurer Liste, da habe ich jetzt gar keinen Zweifel, aber das ist so das, was mir jetzt so...
Gar nicht so sehr, ja, aber das gibt sehr, sehr viel her, was man alles machen kann mit dem Autoservice Discovery. Ich meine, diese Idee kann man genauso hernehmen und sagen wir mal in Freifunknetzen oder so ausprobieren, ja. Und dass man zum Beispiel eine Idee wäre, dass man eine Freifunkbox irgendwo so eine Asus WL500 oder so mit einer Festplatte irgendwo raufgibt, ja, aufs Dach, die einfach vermischt und das dann einfach bei so Autoservice Discovery ankündigt, hier gibt es ein Samba-Share mit vielen MP3s. Ja.
Genau. Ja.
Also solche Dinge, ja.
Datenquellen, sonstige Sachen. Ja, haben wir denn jetzt eigentlich alles so, gibt es noch irgendetwas, was ihr unbedingt loswerden wollt rund um das Projekt? Also vielleicht nochmal, wenn jetzt Entwickler Interesse haben an dem Gerät, was sollen sie dann tun?
Also wir schreiben gerade eben, wie gesagt, an dem ganzen Programm, wir entwickeln das weiter, dass es jetzt endlich dann hoffentlich sehr bald einmal wirklich live im Einsatz ist. Aber im Prinzip, man kann sich jetzt schon eintragen auf wiki.laptop.org/go/contributors. So wie die Beitragenden. Ja. Und da kann man, da gibt es eine Liste von Ideen, da kann man mal sich eintragen. Das nachher werden wir noch in die Datenbank reingeben. Und dann wird es im Prinzip einfach nochmal beurteilt und dann kommt dann ein XO per Post an oder nicht.
Das heißt, ihr sammelt jetzt erstmal Anfragen von Leuten, die einfach ein Interesse haben, mit dem Gerät konkret mal zu arbeiten.
Genau.
Und was ihr erwartet, nehme ich an, ist halt so eine halbwegs brauchbare Beschreibung, in welchem Umfeld und welchem Ausmaß, also was einfach die Projektidee ist, wie man sich da jetzt ranmacht. Es geht jetzt nicht nur darum, kostenlos Computer zu verschleudern, sondern ihr sucht schon aktiv Leute, die jetzt einfach auch mal eine Idee haben.
Genau.
Wohin die Reise gehen könnte.
Genau.
Und das macht ihr aber jetzt auch nicht nur in Österreich, sondern ihr adressiert jetzt den europäischen Raum.
Ja. Und darüber hinausgehend.
Ja, genau. Also Singapur zum Beispiel.
Ja, und wir hoffen im Februar möglicherweise erste Laptops hergeben zu können. Es ist noch ein bisschen unklar, die Einzelheiten, aber wir arbeiten auf Hochdruck.
Genau.
Die Geräte, die ihr jetzt schon verteilt habt, soweit ich es mitbekommen habe, sind vor allem auch so in Richtung Hugger Spaces gegangen.
Genau. Also es gibt auch die eins der besten Investitionen, so einen XO-Laptop irgendwo hinzugeben oder ein paar gleich, ist zu Hackerspaces. Ja? Weil dort bleiben sie in der Community, dort können viele Leute damit ausprobieren. Es ist eher eine Frage von, wie viel Stück es insgesamt gibt, zu welchem Zeitpunkt und wie sie hinkommen. Ja? Und ein Hackerspace bietet sich dafür echt an.
Das heißt, wenn jetzt Leute ohnehin schon so eine größere Gruppe vorweisen können, wie hier zum Beispiel im MetaLab natürlich in Wien, aber auch an ganz anderen Orten, dann ist das für euch auf jeden Fall schon mal ganz interessant.
Genau.
Ja, haben wir's oder gibt's noch etwas, was ihr nachschieben wollt? Ihr schüttelt mit dem Kopf. Ja, gibt sicherlich noch eine ganze Menge dazu erzählen, aber ich bedanke mich trotzdem, Aaron und Chris, für die ausführliche Darstellung des Projektes. Hab jetzt auch selber noch mal eine ganze Menge dazugelernt und bin auch ein bisschen beeindruckt, dass es sich hier eigentlich ja auch ein sehr, hab schon gesagt, so einen holistischen Ansatz handelt. Also, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, wir machen jetzt einen billigen Computer und dann hauen wir da einfach so das OS, was sonst auch drauf läuft, sondern dass es hier eigentlich eher darum geht, eine vollständige Maschine zu liefern, die eben auch eine ganz klare Zielgruppe hat, nämlich die Kinder oder sagen wir mal die Jugendlichen. Kinder ist vielleicht ein bisschen übertrieben oder zu einschränkend. Ja, und damit machen wir die Welt dann wieder ein bisschen besser, als sie vorher war, oder?
Ja, zumindest kann
ja, das rechtfertigt die freie Zeit.
Genau. Also ich glaube schon, dass wenn Leute oder junge Menschen, sagen wir es mal so, irgendwie selber, genauso wie es unsere Generation gemacht hat, ja, einfach mit Computern und Netzwerken Dinge entdecken können, die sie vorher noch nie, an die sie nie gedacht haben, ja, und sich so ihren Horizont ein bisschen erweitern, ja. Vor allem auf der anderen Seite des Digital Gaps, ja, das glaube ich bringt sehr, sehr viel. Längerfristig, ja. Weil gerade so Leute, die sich selber etwas erarbeiten können, ja, die das gelernt haben als Kind schon, weil sie einfach reingekippt sind in das Lesen von Wikipedia zum Beispiel. Ja. Ich glaube, solche Leute bauen ein Land auf. Ganz einfach. Ja.
Ist die Wikipedia da eigentlich drin?
Es ist vorgesehen, eine kleine Mini-Kinderversion der Wikipedia reinzugeben. Ja. Ich weiß nicht, wie weit der Status ist von dem Subprojekt.
Weiß ich leider auch nicht.
Genau. Aber ist das nicht eher sowas für so einen USB-Stick irgendwie?
Ja, oder am School-Server, ja, klar. Mhm. Aber es ist, ich meine, die Wikipedia ist ja ohne Bilder ja gar nicht so klein, groß.
Ja.
Es geht sich durchaus auf ein paar Gig, glaube ich, aus, die MySQL-Datenbank. Ich weiß nicht, wie viel es war, 3 oder 8 oder sowas.
Ich weiß es nicht. Ja. Es ist also so oder so eine Menge, natürlich, klar. Aber auch Bilder sind ja nun nicht gerade unnütz.
Genau. Da hört sich irgendwie nach einer School-Server-Implementierung an.
Genau. Aber einer von unserer Gruppe, der Christoph, hat das so schön beschrieben, wie er in der Mongolei war, beim Reisen in Ulaanbaatar im Internetcafé, hat er einfach gesehen, da sind in diesem Internetcafé, das sind Windows-Computer, die Kinder spielen da Doom oder Counter-Strike, ja. Aber es gibt immer ein oder zwei, die Wikipedia lesen. Das ist der Punkt.
Das ist die Zielgruppe.
Genau, ja.
Ja, apropos Doom, es hat ja gerade noch eine lebhafte Debatte entzündet, weil Doom ja praktisch in der offiziellen Downloadliste im Internet drin war.
Außerdem, ja.
Weil das halt der Sammelpunkt war für alle Activities. Mhm. Und es war die lebhafte Diskussion, ob Doom dort sein sollte, ob das so leicht zugänglich gemacht werden sollte oder nicht.
Oh weia. Naja, in dieser Diskussion beteiligen wir uns nicht, aber wir rufen auf, alle Hacker mit Spaces oder mit Kindern oder am besten vielleicht sogar beides, doch mal darüber nachzudenken, sich des Gerätes anzunehmen. Und Aaron und Chris hier von OLPC Austria sind offen und aufgeschlossen für neue Projektideen und dann könnte es auch schon ein paar neue Geräte hageln. Im Februar geht's los, wenn alles klappt.
Genau.
Schauen wir mal nochmal. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war's wieder bei Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 71. Wie immer, Rückmeldungen erwünscht, chaosradio@ccc.de oder beteiligt euch rege im Blog. Unter blog.chaosradio.ccc.de. Ich höre wie immer gerne zurück und Anregungen und interessante Links sind natürlich auch immer gerne gesehen, damit wir das hier auch alles schön interaktiv halten. Ja, das war's. Tschüss und viel Spaß noch bei allem, was ihr tut. Das war's mit Chaos Radio Express.